Ich grüße euch, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Es gibt so Sätze, die prägen sich einem ein, inklusive Tonfall, die man mal gehört hat. Im Studium war ich in Wetzlar in der Ansgar-Gemeinde, das ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen her. Und wir hatten damals einen Ansgar-Pastor im Ruhestand, der jetzt 96 ist, neulich nochmal geheiratet hat, der hat regelmäßig bei uns gepredigt und der hat jedes Mal, wenn er gepredigt hat, mit diesem Gruß die Predigt begonnen. Ich grüße euch, das ist so eine sonore Stimme, ich grüße euch, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Und ich dachte am Anfang, ist ja cool, sehr herzlich, sehr ermutigend, auch ein bisschen altmodisch, ein bisschen komisch. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, das war nicht einfach freundlich und vielleicht ein bisschen kitschig oder pathetisch, sondern er hat Gottes Wahrheit über uns ausgesprochen. Er hat Gottes Wahrheit über uns ausgesprochen. Wer bin ich? Ist eine zentrale Frage. Frage nach Identität bewegt nicht nur Generation Z, sondern ich glaube alle Generationen. Und wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, ist die Frage hinter der Frage, wer bestimmt denn das, wer ich bin? Also wer bestimmt über meine Identität? Wer sagt mir, wer ich bin? Wer ist da die Autorität für dich, der dir das sagen darf? Und ich bin überzeugt, das sind nicht deine Eltern, ob du bei ihnen wohnst oder ob sie schon lange nicht mehr auf der Erde sind. Das ist auch nicht dein Ehepartner, wenn du einen hast. Das bist auch nicht du selbst, sondern der, der dich erdacht hat, der dich geschaffen hat, der dich besser kennt, als du selbst dich kennst. Zu dem David betet im Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. In Vers 23 sagt David dann, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Gott hat den Durchblick, klareren Durchblick als du selbst. Und deshalb wollen wir, wenn wir diese Frage bewegen, wer bin ich, wer bist du, das nicht von unserer Selbstwahrnehmung, von unserer Selbsteinschätzung her machen. Wir könnten ja so einen Persönlichkeitstest machen oder so. Gibt es das noch in so Zeitschriften? Also ich lese diese Magazine nicht, aber Online-Test. Sondern wir wollen von dem herkommen, was Gott über uns sagt, was Gott über dich sagt. Und ich lade dich ein, ihm zu glauben in dem, was er über dich sagt. Und der Predigttext ist ganz kurz, der steht im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 7. Römer 1, Vers 7 schreibt Paulus an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Erste, was er sagt, an alle Geliebten Gottes. Du bist geliebt. Wenn du fragst, wer bin ich? Du bist geliebt. Und das gilt für jeden Menschen. So sehr hat Gott die Ansgar-Kirche Marburg geliebt. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeden Menschen, der noch gar nicht da war, der geboren werden sollte. Also wenn du Teil dieser Welt bist, gehörst du dazu. Hast du dich qualifiziert, für die Liebe Gottes. Herzlichen Glückwunsch. Du bist geliebt. Und worin zeigt sich diese Liebe? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Römer 5, Vers 8. Ich habe immer nach Lieblingsbibelversen gefragt. Ich finde das immer schwer, aber der wäre so in den Top 10 bei mir. Gott erweist, habt ihr auch schon ganz oft von mir gehört, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Bevor wir irgendwas gemacht haben. Und seine Liebe zeigt sich in seinem Opfer. Also das ist nicht nur irgendein warmes Gefühl, was er manchmal hat, wenn er so einen sentimentalen Tag hat oder du ihn mit großen Augen anguckst, sondern seine Liebe hat ihn bewegt, diesen ultimativen Preis zu bezahlen. Sich selbst hinzugeben für dich. Für Anita, für Steffi, für Eva, für Kambis, für Jonathan. Er hat sich aus Liebe für dich hingegeben. Und er liebt nicht nur die, die ihn lieben, die an ihn glauben, die ihm gehorsam sind. Seine Liebe schließt nicht aus, dass er auch sein Urteil spricht über die Sünde. Manchmal, unsere Kultur sagt uns, Liebe heißt, du musst alles gut finden und feiern, was ich so mache. Finde ich gar keine gute Idee, wenn ich gucke, was ich alles mache. Na, auch in seinen Gerichten können wir noch seine Liebe erkennen, weil es ihm eben nicht egal ist, was aus uns wird und was wir aus dieser Welt machen, was wir mit unseren Mitmenschen machen. Wie wir uns zu ihm stellen. Aber vor allem, was Gott dann tut und erst recht vor allem, was wir tun, was wir reden, was wir können, bevor du irgendwelche Schritte im Glauben, in der Heiligung gehst, bevor du hier anbetest, bevor du sündigst, gilt das, du bist geliebt. Seine Liebe zu dir ist unverbrüchlich, unzerstörbar. In den Momenten, wo du denkst, jetzt habe ich echt, Verzeihung, verschissen, ist seine Liebe, hat noch nicht mal einen Kratzer. Ist keine Beule drin, muss nichts ausgetauscht werden. Muss ehrlich sagen, so jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit für mich. So und dann, nein, seine Liebe ist da. Du bist geliebt, du bist kostbar in seinen Augen. Und wenn du dich nutzlos fühlst oder fehl am Platz oder dich fragst, was dein Leben wert ist, hör auf die Antwort, die dir der Schöpfer des Universums gibt. Er sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich liebe dich. Du bist geliebt. Jetzt gibt es ein zweites, was Gott über uns sagt, das ist jetzt nicht direkt in diesem Römervers drin, aber es ist wichtig und es ist indirekt auch mit drin. Zweite Aussage ist, du warst tot. Du warst tot. Es gibt Aussagen, die ja eigentlich keinen Sinn ergeben, also rein logisch. Also, ich werde geboren werden. Ich freue mich, dass Jonathan heute hier ist. Als er ganz klein war, hat er sich mal beschwert, dass er sich gar nicht daran erinnern kann, wie das war, bevor er bei Mama im Bauch war. Ja, was sagt man da seinem Kind? Also, ich werde geboren werden, komisch. Oder ich war tot, ist auch ein unüblicher Satz. Ja, die Definition von tot ist, dass es final ist und dann redet man nichts mehr. Aber Jesus durchbricht diese Grenzen. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Ja? Du wirst geboren werden. Und er sagt von sich selbst, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und übrigens habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Die Tür ist auf. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es durchbricht unsere normale Logik. Aber es ist die Lebenskraft von Jesus Christus. Ich glaube, manche Christen können ihre Stellung vor Gott nicht so richtig schätzen, weil sie nicht verstanden haben, was eigentlich auf dem Spiel steht. Um was es hier eigentlich geht. Also wenn das Christentum dazu da ist, dass deine Lebensqualität etwas verbessert wird und du ein paar spirituelle Erfahrungen machst, dann bist du relativ schnell zu Ende. Dann gibt es irgendwelche Störungen, dann gibt es irgendwelchen Frust und du denkst, das funktioniert ja gar nicht. Aber das ist nicht das, worum es geht. Im Kern. Sondern die Bibel sagt, ihr wart Finsternis, Epheser 5, Vers 8, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Nicht ihr wart in der Finsternis, das ist ein krasser Satz. Ihr wart Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Ihr wart tot, Epheser 2, Vers 1, durch eure Übertretungen und Sünden, aber Gott hat euch und uns mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot. Ich sage das in der Vergangenheitsform. Ihr wart tot, weil ich davon ausgehe, die meisten hier haben diese neue Geburt, dieses neue Leben, dieses Auferwecktwerden von Jesus erlebt, erfahren und leben jetzt mit Jesus Christus. Aber du musst wissen, wie war dein Zustand vorher? Du warst schon geliebt. Das wurde nicht irgendwann nachträglich hinzugefügt. Die Liebe war immer da, aber du warst tot. Und wie ist dein Zustand heute, wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, wenn er nicht dein Herr ist? Dann sagt nicht ich, sondern sagt die Bibel, auch wenn du dich lebendig fühlst, du bist tot. Also, ich will nicht unhöflich sein, aber das ist die Diagnose der Bibel über Menschen ohne Gott. Das kann ein Leben sein ohne Gott, was voller auch spannender Erlebnisse ist. Und Gott schenkt auch seine Gnade auch Menschen, die ihn, also in vielen Dingen, seine Versorgung, Menschen, die ihn noch nicht kennen. Aber aus der Perspektive des Lebens, das Jesus schenkt, ist das gar kein Leben. Leben in Rebellion gegen Gott ist ein Leben bewusst oder unbewusst in der Trennung von dem, der das wahre Leben ist. Also nicht, weil für dich, wenn du da in dieser Situation bist, Gottes Liebe nicht da wäre, nochmal, ja? Sondern weil du selbst die Ferne von ihm gewählt hast. Also wenn du deine Zimmerpflanze in den Wandschrank stellst, wird die nicht so wahnsinnig aufblühen. Ja, ich schaffe das auch mit Zimmerpflanzen, die auf der Fensterbank stehen, deshalb habe ich gar keine mehr. Aber so, also eine Zimmerpflanze, die sich selbst in den Wandschrank begebt, ja, also wenn ihr mir wieder folgen könnt. Warum ist alles so dunkel hier, klagt sie dann vielleicht. Ja, du bist in dieser Trennung und da ist kein Leben. Aber wenn du dich ihm zuwendest, ist er nur ein Gebet weit entfernt und schenkt dir neues Leben, das jetzt beginnt und in die Ewigkeit reicht. Das ewige Leben ist nicht irgendwas, was irgendwann später mal kommt, sondern was Jesus dir jetzt schenkt. Und äußerlich sieht es vielleicht gar nicht so aus. Hat sich gar nicht so viel verändert. Ich habe das manchmal hier erlebt, wenn wir Leute als Mitglieder aufnehmen oder taufen, dann sagen wir, erzähl deine Geschichte. Wie hast du Jesus angenommen? Und manchmal sagen dann Leute, ja, ich habe gar nicht so eine spannende Geschichte zu erzählen. Das ist gar nicht so was Besonderes. So, keine Drogenkarriere vorher und niemand umgelegt und so weiter, keine Zeichen am Himmel. Und ich habe dann schon mal Leute hier auf offener Bühne ermahnt und korrigiert. Das mache ich ja normalerweise nicht. Ich weiß ja, was ich gehört habe. Gesagt habe, du sagst, das ist nichts so großartig Besonderes. Auf der kosmischen Ebene hat sich alles geändert. Du warst tot und bist lebendig geworden. Vielleicht warst du schon vorher ein ganz höflicher und gehorsamer Mensch und hast deinen Eltern keinen Kummer gemacht und das war dann hinterher, manchmal, wenn du dich bekehrt hast, machst du dann deinen Eltern mehr Kummer, das gibt es auch. plötzlich komische Ideen mit deinem, hast, was du mit deinem Leben machen willst. Aber versteht ihr? Du kannst ganz bürgerlich vorher und hinterher leben und niemand sieht auf den ersten Blick den Unterschied. Aber geistlich ändert sich alles. Leben aus den Toten. Und das ist dein Stand, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist einer, der durch Gottes Kraft von den Toten heraufgeholt worden ist. Und übrigens, wenn wir dieses unzerstörbare Leben bekommen haben, wovor haben wir noch Angst? Du warst tot, aber du bist lebendig gemacht mit Christus. Und das Dritte, und das ist jetzt wieder explizit auch hier in dem Wort und auch in dem Gruß, den wir damals immer in Wetzlar gehört haben, du bist heilig. Du bist heilig. Was hat Gott dir geschenkt durch Jesus Christus? Jesus ist gestorben. Er hat deine Sünde getragen. Und du darfst dafür seine Gerechtigkeit tragen. Luther spricht vom fröhlichen Tausch. Ja, gib mir mal deine Tasche und ich trage deinen Koffer. Je nachdem, wer was hat, kann das ein angenehmer oder nicht so angenehmer Tausch sein. Für Jesus war das kein guter Deal, aber er geht diesen Weg. Er nimmt unsere Sünde und er gibt uns seine Gerechtigkeit. Das heißt Rechtfertigung. Also heute gibt es ein bisschen Theologie hier. Wenn du vor dem Richterstuhl Gottes mal stehst, dann guckt Gott nicht auf deine Taten, gute und schlechte, und guckt dann, ob es reicht. Wenn er das täte, wärst du verloren. Und ich auch. Und Mutter Teresa auch. Oder wer du willst, ja? Gott schaut dann nicht auf deine Gerechtigkeit, sondern auf die Gerechtigkeit seines Sohnes und sagt, ja, das reicht. Das ist gut genug. Das ist sogar perfekt. Und er rechnet sie dir an. So wie in einer Supermarktkasse, wenn der vor dir sagt, ja, ich bezahle für den. Also, bevor du etwas tun kannst, spricht Gott dich gerecht. Und dann sagen aber viele Christen, okay, ja, ich bin irgendwie in diesem Sinne gerecht, aber ich bin doch auch immer noch Sünder. Ich bin beides. Merke, wir sind bei der Frage nach unserer Identität. Wer bin ich? Also ich bin alter und neuer Mensch. Ich bin Licht und Dunkelheit. Ich bin Tod und Leben, Gerechter und Sünder zugleich. Das ist die Formel bei Luther. Aber wer bin ich? Paulus sagt, ich bin nicht dies und das. Ihr wart tot und seid lebendig. Ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Ihr seid Heilige und Geliebte. Das schreibt er also ähnlich auch den ziemlich, wie soll ich das sagen, betreuungsintensiven Korinthern. Heilige und Geliebte. Dann liest du, was die da alles anstellen. Okay, heilig. Denn Christus ist nicht nur für uns gestorben, für unsere Sünde, sondern wir sind auch mit ihm gestorben. Das ist das Bild der Taufe, Römer 6, kannst du nachlesen. Mit Christus gestorben. Deshalb legen wir die Leute flach ins Grab. Und dann, Auferweckung dauert nicht lange, Gott sei Dank, mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Aber dein altes Leben, der alte Mensch, nennt Paulus das, die alte Sündennatur, für die das Natürlichste auf der Welt ist zu sündigen, die ist mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Als Jesus auferstanden ist, sind wir mit ihm, damals, wir waren noch gar nicht da, aber wir sind mit ihm auferweckt, sagt Paulus, zu einem neuen Leben. Also, wir müssen das verstehen, dieses alte Leben, diese alte Sündennatur, die konnte nichts anderes als sündigen. Nochmal, wir sprechen von der Beziehung zu Gott, die konnte auch ein Hilfswerk gründen oder sowas, aber war in dieser Haltung der Rebellion Gott gegenüber. Das war ihr natürliches Element. Du kannst du trainieren oder dressieren, aber nicht verwandeln. Und diese, deine Identität als Sünder, kann man sagen, die ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Und du bist zu einem neuen Leben auferstanden mit Jesus. Und wann ist das geschehen? Vor 2000 Jahren in Jerusalem. Und wann ist das für dich erfahrbare Realität geworden? In deiner neuen Geburt. Für viele in der Taufe. Also in der Taufe, die du im Glauben annimmst. Wovon ist dieses neue Leben geprägt? Von der Liebe zu Gott und zu Menschen. Vom Heiligen Geist, von der Heiligkeit Gottes. Von der Freude, vom Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Das ist dein neues, normales Biotop, dein normaler, natürlicher Lebensraum. In Christus. Bin ich mir dessen immer bewusst? Nein, leider nicht. Ist das Thema Sünde damit erledigt für dich und für mich? Nein, leider auch nicht. Paulus sagt dann in Römer 6, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Betrachtet euch so als solche Leute. Das heißt, da ist eine bewusste Entscheidung immer noch, dass sich das, was schon Realität ist, er sagt ja nicht, rede dir was ein, was gar nicht da ist. So fake it until you make it. Sondern glaube das, was Gott über dir ausspricht. Also früher konnte ich nicht anders als zu sündigen. Wenn ich mal verherrlicht bin in der Ewigkeit, dann kann ich nicht mehr sündigen. Jetzt bin ich frei von der Macht der Sünde. Ich lebe im Geist, ich bin Licht im Herrn, aber ich kann mich entscheiden, dunkle Wege zu gehen. Ich kann fleischliche Entscheidungen treffen. Ich kann der Sünde Raum geben, der ihr gar nicht mehr zusteht in meinem Leben. Kann ich machen. Ist nicht gut, aber kann ich machen. Ich kann ihr immer wieder die Tür aufmachen. Und deshalb sagt Paulus, haltet euch dafür. Lebt als Kinder des Lichts. Ihr seid Licht, jetzt lebt auch als Kinder des Lichts. Immer wieder in den Briefen. Das seid ihr, jetzt lebt auch so. Gebt dem Neuen und nicht dem Alten Raum. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, oder vier Bilder, ein kleines Schaubild. Jetzt ein bisschen noch, ich drehe jetzt noch ein Stück an der Theologieschraube. Das ist im Prinzip, nicht jetzt die Folie, aber das Konzept ist von dem alten Augustinus, 4., 5. Jahrhundert, wichtiger Vater der Kirche. Und der sagte, die ganze Heilsgeschichte findet eigentlich in vier Akten statt. Also von oben links, einmal dann so im Uhrzeigersinn. Schöpfung, posse peccare, das heißt, der Mensch kann sündigen. Posse non peccare heißt, der Mensch kann nicht sündigen. Lateiner, ha? Sehr gut, Latinum, sehr gut. Das dachtest du nicht, dass du nochmal brauchst. Also, das heißt, der Adam konnte wählen. Er konnte sündigen, offensichtlich, haben wir den Salat. Aber er musste nicht, er hätte auch widerstehen können. Posse peccare, also er kann sündigen, aber er kann auch nicht sündigen. Versteht ihr? Dann Sündenfall. Wie geht es dem gefallenen Menschen nach der Vertreibung aus dem Paradies? Non posse non peccare. Der Mensch kann nicht nicht sündigen. Versteht ihr? Also er ist quasi in dem Zwang. Er ist versklavt unter die Sünde, sagt uns das Neue Testament. Er ist nicht mehr fähig, nicht zu sündigen. Das heißt nicht, dass er maximal böse ist, aber gebunden an die Sünde. Weil Sünde ist nicht nur ein Verhalten, dass du bestimmte Dinge tust, sondern eine Macht, die dich festhält. So wie ein Süchtiger, der kann nicht nicht Drogen nehmen, bis das gebrochen ist. Dann empfangen wir die Erlösung in Christus. Halleluja. Und unser Zustand jetzt ist, und jetzt ist ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert, aber ist posse non peccare. Das heißt, der Mensch kann nicht sündigen. Er ist in der Lage, nicht zu sündigen. Er kann auch immer noch sündigen, aber er ist nicht mehr in dieser Bindung. Er muss nicht mehr sündigen. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen. Und wenn wir verherrlicht sind nach der Auferstehung, dann gilt non posse peccare. Er kann nicht sündigen. Das ist ein bisschen diffizil, ne? Also er kann gar nicht, ich kann dann gar nicht mehr sünden, nicht sündigen. Nicht, weil Gott mich da zwingt oder mir die Freiheit nimmt, aber weil dann mein Wille komplett mit seinem Willen übereinstimmt. Nicht nur theoretisch, eigentlich finde ich das ja gut, sondern im Tiefsten. Ich lebe nicht mehr unter der Macht der Sünde. Ich lebe nicht mehr in dem Zwang zu sündigen. Ich bin auch noch nicht in der Unfähigkeit zu sündigen, leider. Aber ich habe diese Freiheit. Also, Frage ist, wer bist du? Darum geht es uns ja. Bist du ein Sünder, der eben sündigt? Was soll ich machen? Ich bin halt so. Also von einem Schwein erwartet man, dass es grunzt. Der macht keiner einen Vorwurf. Hunde bellen. Dem macht man vielleicht dann manchmal einen Vorwurf, je nach Uhrzeit. Aber es liegt in ihrer Natur. Und ein Sünder sündigt. Manchmal regen sich Christen darüber auf, dass Menschen, die ohne Gott leben, ohne Gott leben. Das ergibt keinen Sinn. Aber du bist neu. Deine natürliche Lebensäußerung ist nicht mehr zu grunzen. Ja? Du gehörst nicht mehr auf die Seite der Dunkelheit, du bist jetzt Licht. Auch wenn du manchmal dagegen handelst, das ist deine neue Identität. Lass mich so sagen, du verlierst manchmal, aber du bist kein Verlierer. Du bist manchmal schwach, aber du bist kein Schwächling. Du sündigst immer wieder. Das ist Johannesbrief. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Ja, also, aber du bist kein Sünder mehr. Verstehst du den Unterschied? Es geht um deine Identität. Wolfram Kopfermann, der die Ansgarkirche gegründet hat, hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, genau dazu, Heiligung, Teilhabe an der neuen Schöpfung. Und er schreibt, bringt das nochmal auf den Punkt und sagt, wir haben nicht zwei Leben, sondern nur noch ein Leben, das Christusleben, das ein Leben ausschließlich für Gott ist. Wir können es lernen, schreibt er weiter, uns für die zu halten, für die Gott uns hält. Und so zu sehen, wie Gott uns sieht. Auch wenn wir uns dabei anfangs noch etwas unsicher fühlen. Wer bist du? Wer bist du? Du bist geliebt. Du bist lebendig gemacht. Du bist heilig. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast nach Jerusalem. Dass alles geschehen ist, was gesagt war durch die Propheten. Dass du ans Kreuz gegangen bist, um die Last meiner Sünde auf dich zu nehmen und um die Macht meiner Sünde zu brechen. Danke, dass du neues Leben hervorgebracht hast für uns durch das Evangelium und für viele, die dich noch nicht kennen. Danke für die neue Identität, die du uns schenkst, dass wir Geliebte sind, dass wir Heilige sind in dir. Ich bete, dass du deine Wahrheit wirklich in unsere Herzen senkst, dass wir aus dieser tiefen Gewissheit leben, wer wir sind, was du über uns aussprichst. Danke, dass du unser Leben veränderst und dass du uns den Weg führst, dass wir immer mehr auch dem entsprechen, was wir schon längst sind. Amen.